DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und herzlich willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Bei uns geht es heute um Blinde und um Menschen mit einer starken Sehbehinderung. Das sind unsere Themen. Mit den Ohren sehen, wie Blinde sich mit Echolot orientieren können.
Das ist fast wie Schnipsen, aber mit einem dumpfen Laut, damit ich andere, zum Beispiel Dächer und so weiter, ermessen kann.
Ein Stadtplan in Blindenschrift im tschechischen Pilsen und der richtige Durchblick, neue Materialien bei Brillen. Delfine und Fledermäuse orientieren sich mit Hilfe von Echolot. Sie senden Laute aus, die treffen dann auf ein Objekt oder Hindernis und werfen Echos zurück. So können sich die Tiere zurechtfinden. Über ähnliche Fähigkeiten verfügen auch Menschen, vor allem Blinde. Auch sie sind in der Lage, sich mit Echolot in ihrer Umgebung zu orientieren. Betroffene können so ihren Alltag wesentlich unabhängiger und eigenständiger meistern. Das Phänomen der Echolotortung interessiert auch Forscher. Zahlreiche Studien beschäftigen sich mit diesen verschiedenen Lauten und Geräuschen. Sarah Steffen.
Das ist der Klicklaut für kurze Distanz. Das ist Schnipsen für größere Entfernungen. Das ist fast wie Schnipsen, aber mit einem dumpfen Laut, damit ich andere, zum Beispiel Dächer und so weiter, ermessen kann. Ich kann tatsächlich anhand dieses Echos erkennen, ob es sich um eine Wand oder um etwas handelt, wie zum Beispiel ein Baum. Das heißt, das Echo ist immer verschieden.
Und diese verschiedenen Echos helfen Eskander Abadi, sich zu orientieren. Der 57-jährige Journalist ist von Geburt an blind. Er erzeugt unterschiedliche Klicklaute oder schnipst mit den Fingern. Diese Laute prallen zum Beispiel gegen ein Objekt. Es entsteht ein Echo und das schallt zurück. Mit dieser Echoortung können Blinde unter anderem Distanzen einschätzen. Für Eskander Abadi ist das ein Teil seiner alltäglichen Wahrnehmung, die allerdings auch Grenzen hat.
Bei offenen Umgebungen gibt es natürlich weniger Echo oder gar keins. Und da habe ich meine Schwierigkeiten. Wenn ich aber in einer geschlossenen Umgebung bin, zum Beispiel in diesem Raum, dann kann ich schon anhand der Geräusche und anhand von Echos die Höhe, Breite und Länge des Raumes ungefähr ermessen. Ja, vielleicht 3, 3,5.
Sich mit Hilfe von verschiedenen, selbsterzeugten Lauten und den entsprechenden Echos zu bewegen, hat Eskander Abadi durch Erfahrung erlernt, wie viele andere Blinde auch. Doch was genau läuft dabei im Gehirn ab? Damit beschäftigt sich Lore Thaler an der Universität im englischen Durham. Die Psychologin untersucht unter anderem, welche Gehirnaktivitäten bei der Echoortung ablaufen.
Der Hauptpunkt unserer Studie war also, dass wir die Gehirnaktivität messen wollten. Unsere Teilnehmer haben also dann Klicks gemacht und dann haben wir also in deren Ohren kleine Mikrofone platziert und die haben dann also aufgenommen sowohl den Klicklaut wie auch das Echo, das also dann von einer Oberfläche zurückkam und dann sind wir zum Kernspin gegangen und unsere Teilnehmer waren dann also in diesem Kernspinapparat und da haben wir dann also die Aufnahmen denen vorgespielt. Das heißt, die haben sich diese Aufnahmen dann nur angehört und während die das gemacht haben, haben wir also die Gehirnaktivität gemessen.
Bereits in den 1940er Jahren haben sich Forscher mit der Echoortung bei Menschen beschäftigt, aber diese Untersuchungen sind kaum systematisiert. Lore Thaler und ihre Kollegen wollen eine Studie nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten erstellen.
Wir haben also zwei Arten von Aufnahmen verglichen. In den einen Aufnahmen waren die Echos enthalten und in den anderen hatten wir die also so bearbeitet, dass wir die im Grunde genommen nur die Echos herausgenommen haben. Und wenn wir dann also die Gehirnaktivität zu diesen Aufnahmen mit und ohne Echos verglichen haben, haben wir also dann Aktivität in den visuellen Gehirnarealen gemessen, allerdings nicht in den auditiven Gehirnarealen.
Sobald die Probanden Echos hörten, meldete sich ihre Sehrinde und damit der Teil des Gehirns, der bei Sehenden die Eindrücke des Auges verarbeitet. Auch die unterschiedlichen Frequenzen haben Lore Thaler und ihr Team erforscht. Verschiedene Oberflächen und Materialien senden unterschiedliche Frequenzen aus. Blinde, die mit der Echoortung vertraut sind, erkennen diese Frequenzen und das ist auch eine Sache der Übung. Diese Fähigkeit, so Lore Thaler, können auch Sehende erwerben, denn die Voraussetzungen dazu hat so gut wie jeder.
Wenn also man in einen Raum hineingeht und die Augen schließt und einfach mal darin ein bisschen herumwandert, dann hat man doch meistens einen ganz guten Eindruck davon, wie groß der Raum ist. Und das ist also auch so eine Art Grundwahrnehmung von Größe eines Raums durch Echos.
In Durham sollen jetzt Unterrichtsmethoden entwickelt werden, damit Blinde und auch Sehende die Möglichkeit haben, das Echoloten zu erlernen. Neben all diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen hat Lore Thaler während ihrer Arbeit aber auch wichtige persönliche Erfahrungen gemacht und sich auf ein für sie ganz neues Terrain begeben.
Es ist einfach unheimlich beeindruckend und faszinierend. Toll. Zum Beispiel, wenn wir in der Stadt rumgegangen sind oder draußen rumgegangen sind, ist einfach so ein hohes Maß von Selbstständigkeit und Orientierungsfähigkeit. Das ist schon sehr außergewöhnlich.
Über diese Fähigkeiten verfügt auch Eskander Abadi. In seinem Leben hat er schon so einige außergewöhnliche Herausforderungen angenommen.
Ich habe zum Beispiel als Kind immer Fahrrad gefahren. Und da habe ich einmal auch in einem Fahrradwettbewerb mitgemacht. Und das war natürlich die äußerste Grenze. Da bin ich an einen Pfosten gekommen. Hier habe ich noch das Zeichen an meiner Stirn. Aber das Gute war, dass meine Mutter ohne Pädagogik zu studieren, eine Pädagogin war und mich natürlich der Tag drauf wieder in der Gasse und auf die Straße geschickt. Mit Fahrrad auf die Straße geschickt.
Mit dem Fahrrad, aber wohl nicht mitten in der Stadt, denn dort ist es für Blinde besonders schwierig, sich zu orientieren, wenn sie zum Beispiel in einer Gegend sind, die ihnen nicht vertraut ist oder wenn sich Anhaltspunkte verändern, einfach nicht mehr da sind oder wenn neue hinzukommen, wie etwa eine Baustelle. Eine neuartige Karte für Sehbehinderte und Blinde wird im tschechischen Pilsen getestet. In der Industriestadt mit 170.000 Einwohnern kann die Reise von A nach B zu einer großen Herausforderung werden. Ob die neue Straßenkarte in Blindenschrift eine Hilfe ist, Rob Cameron war in Pilsen, um das herauszufinden.
Když lidi ten handicap nemají, tak ono se těžko jako to představí, ale víceméně.
Linda Albrechtová ist in Pilsen geboren. Die Straßen hier kennt die junge Frau ziemlich gut, auch wenn sie nur eine ungefähre Vorstellung davon hat, wie sie tatsächlich aussehen. Linda ist sehbehindert. Sie kann Formen und bunte Farben erkennen, aber Straßenkarten lesen, das kann sie nicht.
Když bych se tady nepohybovala ještě za dob, kdy jsem líp viděla, že ta oční vada má progres.
Angenommen, ich wäre schon ewig nicht mehr hier gewesen, dann würde ich möglicherweise nicht mehr wissen, dass es hier einen Fuß Übergang gibt. Wenn ich mit dem Stock auf den Boden tippe, merke ich natürlich, wo der Bürgersteig aufhört. Dann muss ich anhalten und erstmal hören, ob ein Auto kommt.
Linda muss vor allen Dingen wissen, wo beispielsweise ein Zebrastreifen ist und wo sie die Straße sicher überqueren kann. Ihren Blindenstock hat sie immer dabei. Der neue Stadtplan für Blinde ist zu groß und zu unhandlich, um ihn beim Gang durch die Stadt mitnehmen zu können. Trotzdem ist er eine wertvolle Ergänzung.
Tak mapa pomůže určitě v tom, když právě bych se chtěla učit nějakou tu novou trasu.
Damit kann ich eine neue Route erlernen, bevor ich loslaufe. Ich studiere die Karte zusammen mit meinem Lehrer ein. Dann weiß ich, dass wir zwei Fußgängerüberwege vor uns haben und dass wir beispielsweise an zwei Häusern vorbeigehen werden. Ich bekomme quasi im Voraus also eine Vorstellung davon, wie dieses Stadtgebiet aufgebaut ist.
Im Großformat gibt es den Stadtplan beim Hilfswerk Typhlos Service. Es setzt sich für Sehbehinderte und Blinde ein. Die Details auf der Karte sind mit verschiedenen Kunststoffen überzogen. So können Blinde und Sehbehinderte leichter zwischen Straßen, Grünanlagen, Häusern, Flüssen unterscheiden. Straßennamen sind in Blindenschrift angegeben. 2015 wurde die Karte entwickelt, denn in diesem Jahr war Pilsen europäische Kulturhauptstadt. Die Direktorin von Typhlos Service, Martina Rdonkova, ist überzeugt, dass der Stadtplan für Blinde auf jeden Fall großes Potenzial hat.
Wenn jemand zum Beispiel mit einem Blindenstock oder einem Hund den Marktplatz erkunden will, braucht er eine Vorstellung davon, wie der Marktplatz aufgebaut ist, welche Nebenstraßen es gibt, wo sich das nächste Postamt befindet und so weiter. Da ist die Karte dann sehr nützlich.
Eine moderne Variante wie etwa eine Handy-App ist nicht für alle Probleme und Bedürfnisse ideal. Lindas Reha-Lehrerin Jitka Pecena ist davon überzeugt, dass nicht jede Innovation notwendigerweise besser ist als ihr Vorgänger.
Nicht alles, was alt ist, ist schlecht. Und wenn etwas seine Funktion erfüllt, sollte man es auch behalten. Die moderne Technik kann allerlei, aber nicht alles. Diese Karte zum Beispiel zeigt dem Benutzer, wo sich der Eingang eines Gebäudes befindet, was eine App nicht macht. Mit der Karte aber bekommen Blinde und Sehbehinderte eine Vorstellung davon, wie zum Beispiel ein bestimmtes Gebäude aussieht. Sie können es mit ihren Fingern ertasten. Das ist besser als jede Beschreibung in Worten.
Wegbeschreibungen zu hören ist hilfreich, aber es kann auch ablenken, denn Blinde brauchen ihr Gehör, um sich auf Geräusche wie eine sich nähernde Straßenbahn zu konzentrieren. Mitten im Stadtrummel mit all den Autos, Straßenbahnen und Fußgängerüberwegen kann jede Ablenkung gefährlich sein. Die Karte in Blindenschrift hilft Linda und anderen aber in jedem Fall, sich besser zurechtzufinden. Zumindest in Pilsen.
Hoffentlich macht das Beispiel aus Pilsen Schule. Ablenken lassen wir uns ja alle mal. Schlimm ist aber, wenn man als Autofahrer nachts von grellen Scheinwerfern geblendet wird. Schon lange versuchen Experten, Brillen zu entwickeln, die davor schützen können. Verschiedene Qualitäten für Brillengläser gibt es ja schon lange. Und die Gestelle? Sie sind aus Metall, Horn, Kunststoff oder sogar aus Holz. Und in allen nur erdenklichen Farben. Aber es ist natürlich vor allem wichtig, dass man mit der Brille gut sieht. Danny Mitzmann hat sich neue Technologien und Entwicklungen genauer angesehen. Ohne Brille.
Wer eine Brille braucht, den beschäftigen meist Fragen, die nichts mit der Sehstärke zu tun haben. Wie sieht die Brille aus? Macht sie mich vielleicht zu alt? Steht sie mir? Aus welchem Material ist sie? Dabei stehen Brillengestelle aus Titan schon lange weit oben auf der Beliebtheitsskala, sagt Claudio Della Longa. Er ist Designer und Kreativchef beim italienischen Brillenhersteller Mad in Italy.
Titanium is difficult to work.
Titan ist zwar schwierig zu verarbeiten, aber gleichzeitig stabil, leicht und biegsam. Letzteres ist für Optiker wichtig. Manchmal sind moderne Brillengestelle sehr schwer und so eine Brille den ganzen Tag zu tragen ist anstrengend. Titan hingegen ist sehr leicht. Dieses Brillengestell hier wiegt nur 5 Gramm und es hält 10 Jahre lang. Es bricht nicht und verkratzt nicht.
Mad in Italys Brillengestelle bestehen aus einer Titanlegierung, die auch für Metallstifte in der Chirurgie verwendet werden. Ärzte fixieren damit beispielsweise gebrochene Knochen. Dafür interessiert sich Augenarzt Francesco Luperfido weniger. Für ihn sind die Gläser einer Brille sehr viel entscheidender.
Die Technik rund um die Brillengläser ändert sich ständig. Die einfachen Gleitsichtgläser, mit denen man in allen Entfernungen scharf sehen kann, wurden bereits vor 20 Jahren erfunden. Aber sie haben sich seitdem komplett verändert. In Dicke, Verarbeitung und Qualität. Früher gab es in den Randbereichen optische Abbildungsfehler. Das ist heute nicht mehr so.
Luperfido behandelt jegliche Augenerkrankungen. Spezialisiert ist er allerdings auf Netzhautschäden durch blaues Licht.
Blaues Licht enthält Wellenlängen aus dem sichtbaren und dem nicht sichtbaren Bereich und kann die Netzhaut schädigen. Das passiert nicht sofort, sondern die Schäden häufen sich über die vielen Jahre hin an. Man merkt es also nicht. Schäden durch UV-Licht hingegen machen sich sofort bemerkbar. Wer etwa die falsche Sonnenbrille in den Bergen trägt, hat am nächsten Tag eine Lichtkeratose.
Blaues Licht ist in zwei Arten unterteilt. Blau-Violett, das ist der gefährliche Teil, und Blau-Türkis, das ist der Teil des Tageslichts, der dem menschlichen Körper signalisiert, dass es Tag ist. Dieses Licht ist in LEDs und auch Geräte wie Smartphones, Tablets und Laptops strahlen dieses blau-türkisfarbene Licht aus. Abends im Bett Lektüre auf dem Laptop lesen, das kann also die Schlafgewohnheiten beeinflussen. Noch weiß niemand, wie viele Langzeitschäden entstehen können, wenn man sich häufig blauem Licht aussetzt. Studien haben gezeigt, dass blau-violettes Licht allmählich Netzhautzellen zerstört. Das kann zu Makuladegeneration und grauem Star führen. Brillengläser, die blaues Licht herausfiltern, sind daher eine gute Alternative, meint Lupefido. Aber diese Gläser haben auch einen Nachteil. Sie sind gelblich gefärbt.
Wie Sie sehen, trage ich gerade solche Anti-Blau- und Anti-UV-Brillengläser, denn sie schützen vor Langzeitschäden. Die Technik, die dahinter steckt, ist noch sehr neu, wird aber schon bald wieder überholt sein.
Eine andere Quelle für blaues Licht sind die LED-Lampen, die häufig in den Scheinwerfern von Autos eingebaut sind. Mit den Vor- und Nachteilen beschäftigen sich etliche Forschungsprojekte und auch damit, was man gegen allzu grelle Lampen tun kann. Die deutsche Firma Carl Zeiss hat jetzt eine neue Beschichtung für Brillengläser entworfen. Sie heißt Drive Safe, sagt Arthur Laukert, Entwickler bei Zeiss.
We are using a special anti-reflective coating for
Unsere Beschichtung verringert den bläulichen Teil des LED-Scheinwerferlichts, denn dieses Licht ist sehr intensiv und viele Menschen stört es. Unsere Beschichtung wird an den äußeren Seiten des Brillenglases angebracht und sorgt dafür, dass die Scheinwerfer weniger blenden.
Das wäre für viele sicher ein Segen. Wer sich das nächste Mal eine Brille beim Optiker aussucht, denkt vielleicht daran, wie viel Entwicklungsarbeit hinter den Sehhilfen steckt. Allerdings wird für die meisten nach wie vor die wichtigste Frage sein, welche Form und welche Farbe? Steht mir die blaue oder die rote Brille besser? Oder vielleicht doch die grüne?
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung zu Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.